Das meint sie. Ja, ihr Lieben, vor 14 Tagen stand ich hier und habe euch erzählt, was wir vorhaben in dieser Stadt. Und wir haben uns auf den Weg gemacht zum Marsch für Jesus in Dresden. Wir hatten da auch ein kleines Video, wo wir dann füreinander auch gebetet haben. Mittlerweile ist es schon eine Woche her. Einige von euch waren mit dabei, andere nicht. Aber ich habe ein bisschen was mitgebracht, einmal ein Video und ein paar Bilder, damit ihr Anteil habt an dem, was Gott in unserer Stadt tut. Und ich bin der Letzte, der das hier zeigt, um mich irgendwo groß zu machen oder einen Leistungsnachweis zu bringen, weil ich weiß, das, was passiert ist am Samstag, kommt nicht von mir als Veranstalter, sondern es kommt aus einer Vielzahl von Gebeten an Gruppen, an Menschen, die von Lüdenscheid hierher gekommen sind, die sich haben rufen lassen in Dresden und über Dresden hinaus. Und ich will euch einfach an der Freude Gottes über diesen Tag Anteil geben. Nachdem das meiste, was ich zeige, Bilder sind, habe ich einen kleinen Videoclip mit dabei, wo ihr auch Geräusche dazu hört. Und die könnt ihr dann einfach im Ohr mitbehalten, wenn ihr die Bilder seht. Es gibt noch andere Videos, die werden im Moment erst bearbeitet, die kann man dann zu anderer Zeit mal zeigen. Aber stimmt ein in die Freude Gottes über dem, was er in dieser Stadt hat tun können. Warum sage ich das? Wir sind wir haben den Martin Buchwitz vor einiger Zeit bei uns gehabt und er hat gesagt, es gibt im Leben eines Christen drei wesentliche Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, sein Leben Jesus zu geben, also seine Entscheidung zu Gott hin. Die zweite Entscheidung ist, die Entscheidung eines Christen zur Gemeinde, zur Gemeinschaft zu gehören, zu seinem Leib zu gehören. Und die dritte Entscheidung, und um die geht's hier, ist zu den Menschen, die Jesus lieb hat und die mit uns zusammenleben, wo auch immer wir leben. In der Familie, im Haus, als Nachbarn, in der Arbeitsstelle, als Kollegen, aber in der Stadt als Mitstädter. Und da habe ich letztes Mal schon was gesagt und sage heute vertiefend was, aber wir schauen uns das erst an, was am letzten Samstagnachmittag in unserer Stadt los war. Erstes Video. Mit Ton. So, und jetzt die Bilder dazu. Wir sind am Theaterplatz gestartet, sind dann über den Schlossplatz, Schlossstraße, immer kerzengeradeaus runter Richtung Prager Straße bis zum, an der Stelle, wo Starbucks ist oder wo links der Vapiano ist. Und dazu sehen wir jetzt einige Bilder. Ich hoffe, in der richtigen Reihenfolge. Theaterplatz. Bitte, du magst einfach nach ein paar Sekunden weiter. Wir hatten dabei eine große Gruppe aus der FCJG Lüdenscheid, die mit ungefähr 50 Leuten da aus verschiedenen Bereichen. Scheinen einige bekannt zu sein. Das ist jetzt beim Altmarkt. Da geht es jetzt über die Fußgängerzone, also geht es über die Ampeln hier. Das ist jetzt der Platz, wo wir angekommen sind. Starbucks seht ihr da oben in diesem Vorfeld, wo die Prager Straße sich weitet. Da hatten wir dann, sind wir angekommen und hatten das grüne Zelt hier, was uns ein Nachbar von Manuel geliehen hat, damit die Sonne nicht die Band hier zerschmelzen lässt. Nicht nur von den Liedern, sondern auch von der Hitze. Es ist Walter Heidenreich, der von der FCJG, der gepredigt hat. Ja, und das war schon die ersten Bilder, die wir gesehen haben. Und ihr kennt die Leute? Links Ralf Knaule, Stoffwechsel. Walter Heidenreich, wer das rechts ist, fragen wir meine Frau, vielleicht weiß es. Okay, herzlichen Dank. Also das war für mich sehr bewegend, was da abgelaufen ist am letzten Samstag. Ich weiß, wie die Vorbereitungen liefen. Ich habe ungefähr 6 Wochen Zeit gehabt, das vorzubereiten, zwischendrin auch noch Urlaub gehabt. Und es war umwerfend, es war wirklich unglaublich. Auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern aus Lüdenscheid, die voll motiviert gekommen sind und da waren und für Dresden gebetet haben und gekämpft haben und eingestanden sind. Eins, was uns immer wieder bewegt hat, ist der Psalm 24. Da geht's drum, macht hoch die Tor macht weit, dem König der Herrlichkeit. Macht Bahn für den König der Herrlichkeit. Das ist ein Weihnachtslied, was wir oft singen. Und wir haben das auch an einer bestimmten Stelle am Donnerstag mit der Gruppe, die schon länger da war, einfach gesungen. Und es war wirklich beeindruckend. Wir waren da auf dem Bismarcksäule, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da oben Südhöhe irgendwo. Und man schaut von dort auf die Stadt. Und es war sehr bewegend, was da abgelaufen ist. Das war ein Startpunkt. Darüber sind sich die Mitgeschwister und ich einig. Es wird weitergehen, dass wir Jesus in unserer Stadt ehren, ihm Raum geben, dass er das tun kann, was er tun will. Er liebt diese Stadt, er liebt die Menschen. Und das ist mein Thema heute nochmal, also weitergehen. Ich möchte ein paar Sätze sagen zu dem, was ich vor 14 Tagen geredet habe. Einer der Hauptpunkte war, dass Gott möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Er tut es nicht alleine. Wir sagen zwar immer, er ist souverän, sicher, er könnte das, aber er hat sich an sein Wort gebunden. Und sein Wort heißt, ich habe vorgelegt und jetzt will ich das, was ihr tun könnt, das solltet ihr jetzt tun. Zum Beispiel, er hat Gnade gegeben, er hat uns Geschenke gemacht. Vor 2000 Jahren, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er für uns Erlösung, Befreiung, Heilung, Versorgung gebracht. Das ist die Gnade. Und der Teil, der zu uns gehört, ist Glaube. Das heißt zum Beispiel im Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Der Glaube ist das, was wir beibringen. Und auch das ist Geschenk, aber es ist etwas, was wir einbringen müssen. Ihr seht, Gott hat was getan, wir sollen was tun, aber das ist wiederum Geschenk von Gott. Also er bereitet alles, was wir brauchen, um das zu tun, was er möchte, dass wir tun. Oder an anderer Stelle heißt es in Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, aber mit dem Mund spricht man aus. Man muss es aussprechen, damit es Wirklichkeit wird, damit es real ist. Christentum ist eine Sprachreligion. Wort Gottes. Das, was wir sprechen, wird Realität. Gott hat am Anfang gesagt, und es werde Licht. Und es wird geschieden zwischen Erde und zwischen Wasser. Und er spricht es aus und es wird. In diesem Sprechen ist Kraft drin. Also ich habe das letzte Mal schon gesagt, als Gott gesprochen hat, es werde Licht, dann haben nicht die Elemente sich versammelt und haben darüber nachgedacht, was müssen wir machen, damit jetzt Licht ist, sondern indem Gott es spricht, ist die Kraft und auch die Idee, die Vorstellung schon drin, wie das nachher ausschaut. Auch da, wo ich sage, ich glaube dir, wird es Realität. Noch ein letztes. Jesus redet in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus steht vor der Tür. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, unser Part, der Part des Menschen, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wird er Gemeinschaft haben mit mir. Jesus steht vor der Tür deines Lebens und klopft an. Aber es ist kein Öffner von seiner Seite her, sondern ich muss von innen öffnen, damit Jesus reinkommen kann. Das ist meine Verantwortung. So gibt es im Leben eines Christen immer diese beiden Seiten. Gott hat was vorgelegt und ich ergreife das und lebe das aus, weil Gott mir die Verantwortung und die Autorität gegeben hat. Also das ist eine der wichtigen Erkenntnisse dessen, auch wie wir mit Menschen umgehen, mit denen wir zusammenleben. Die Menschen brauchen die Wahrheit, damit sie die Wahrheit erkennen, und diese Wahrheit macht sie frei. Sie müssen glauben können. Und es heißt, der Glaube kommt aus dem Wort, und das Wort kommt aus dem Hören. Das heißt, diese Schritte muss jeder Mensch machen, der sozusagen sich mit Gott wieder connecten will. Und ich möchte heute die Frage beantworten, wie sieht Gott den Menschen im Allgemeinen oder wo haben wir Zugang zu ihm, wenn wir einem Menschen begegnen, der Gott nicht kennt. Wir sagen das ja, der Gott nicht kennt. Aber im Grunde, wenn wir jetzt da aufpassen, heißt es, er kennt Gott. Er kennt Gott im tiefsten seines Herzens. Ich habe zwei Dinge gefunden, die wir für uns in Anspruch nehmen können und sagen, wenn ich einen x-beliebigen Menschen treffe, den ich noch nie gesehen habe, kann ich von zwei Dingen ausgehen. Der erste Punkt ist, dieser Mensch ist von Gott geschaffen. Und es liegt eine Berufung über seinem Leben. Psalm 139 sagt, dass Gott, du hast meine Nieren gebildet, sagt der Psalmist, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf der Erde. Das sagt der Psalmist als etwas, wo jeder Mensch sozusagen von Gott geschaffen worden ist. An einer Stelle in einer Übersetzung heißt es, dass er jeden Mensch gewoben hat, Gott. Und wer weiß, wer einen Weber kennt, der überlegt sich vorher, welches Muster, welche Farben, welche Zusammenstellung sozusagen dieses Endergebnis wird. Und so hat Gott bei jedem Einzelnen von uns und bei jedem Menschen, der ihn noch nicht kennt, gearbeitet. Noch bevor der erschaffen worden ist und dann hat er den geschaffen. Und das ist eine Voraussetzung, die wir in der Begegnung mit irgendeinem Menschen nehmen können, dass Gott diesen Menschen gewollt hat, geschaffen hat. Und es heißt hier, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Gott kennt mich. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Gott führt ein Buch über das Leben eines jeden Menschen. Darin ist seine Berufung enthalten. Darin ist das enthalten, ich sage es jetzt bildlich, ob er grün, blau, rot, welche Formen, welche Muster ist. Gott hat jeden von uns geschaffen, jeden Menschen für die Ewigkeit hin. Er hat sich überlegt, wie soll der Ort mal ausschauen, damit ich in Ewigkeit Freude an ihm habe. Dass er 70, 80 oder jetzt 66 Jahre irgendwo lebt, das ist ein winziger Teil dessen, weil die Ewigkeit unheimlich viel größer und länger ist. Also ich sage mir immer, die 80 Jahre hier, Gott, ich tue mein Bestes. Aber Gott hat mich geschaffen, damit er ewiglich Freude hat an mir und die um mich sind. Also lasst euch das sagen. Gott hat mit aller Sorgfalt jeden einzelnen Menschen ersonnen, nachgedacht, gestaltet, geformt und hat ihm alles Potenzial mitgegeben, was es braucht, damit er seine Berufung leben kann. Ich finde es auch für uns ermutigend. Ich finde es auch für mich ermutigend. Manche erschrecken und sagen, ich weiß ja gar nicht, was Gott in mich hineingelegt hat. Dann entscheide dich heute und sag, ich will das wissen. Ich will suchen. Ich will immer wieder anklopfen und sag, Jesus, Jesus, zeig mir das. Eine Spur, die gelegt ist in eurem Leben, ist das, was euch Spaß macht, das, was euch Freude macht, das, was ihr gerne macht, außer schlafen. Das kann ein Zeichen sein in die Richtung, wo Gott eine Berufung für euch hat. Wenn ihr irgendwelche Dinge tut und die Zeit vergesst, das ist auch so ein Zeichen, dass das etwas in euch so flow wird, wo ihr die Zeit vergesst oder so. Bei mir öfter solche Zeiten. Das ist das eine. Der erste Punkt ist, jeder Mensch hat von Gott etwas Einzigartiges von ihm mitbekommen. Und dieses Einzigartige liebt Gott. Und die Leidenschaft Gottes ist, dass das, was Gott bereitet hat und was er aufgeschrieben hat im Buch, dass das Wirklichkeit wird. Das hat mal einer jetzt komischerweise gesagt, also wo ist der reichste Platz der Welt? Wo ist der reichste Platz der Welt? Im Friedhof. Weil da liegen so viele Talente und Berufungen, die nicht gelebt worden sind. Die meisten sind nicht gelebt worden. Aber schiebt es wieder weg. Der Positive ist, wir leben und die anderen auch, die wir begegnen, jetzt in dieser Zeit, die sind einzigartig von Gott geliebt und seine Liebe und seine Leidenschaft besteht darin, dass in jedem Menschen das Wirklichkeit wird. Da dürfen wir mithelfen, da dürfen wir Geburtshelfer. Der zweite Punkt ist, wenn wir auf einen Menschen zugehen, was dürfen wir von dem erwarten? Es steht in Römer 2, Vers 1, Vers 20 erst. Am Anfang vom Römerbrief schreibt der Paulus über die Menschen und über die Schöpfung. Und er schreibt über die Menschen, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbare Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, sein Gottsein, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also an seiner Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also jeder Mensch kann durch Nachdenken Gottes Wesen, Gott der Art, seine Gottheit an seinen Werken, an der Schöpfung erkennen. Wenn ihr über euch selber als Mensch nachdenkt, müsst ihr sagen, also hier, Uhr knallt und ich bin da, das war's wohl nicht, oder? Sondern da hat jemand sich was gedacht, was wir vorhin gesehen haben im Psalm 139. Und jeder Mensch, ihr kennt es vielleicht von den Tieren her, wenn die geboren sind, die gehen automatisch jetzt von dem, was sie mitbekommen haben, suchen sie die Mutter. Auch jeder Mensch ist es so. Warum sollte Gott, der den Menschen geschaffen haben, nicht irgendwas in diesen Menschen hineingelegt haben, was ihn Sehnsucht nach Gott gibt, was ihn auf die Spur bringt nach Gott. Also ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr einen Menschen trefft, dass Gott ihm in irgendeinem Moment seines Lebens in irgendeiner Form angesprochen hat, ihn aufmerksam gemacht hat auf ihn. Manche hören die Sprache der Natur, die Schönheit der Natur. Mancher Techniker oder Ingenieur muss sagen, diese Gesetze, die da laufen, die sind extravagant. Oder wenn jemand jetzt diese partielle Mondfinsternis und den Mars und die Sonne gesehen hat, diese Genauigkeit, dass das läuft, wer da nicht in Staunen kommt, weiß ich nicht. Und wenn jemand da nachdenkt, sagt Gott, der kann mich erkennen, in meinem Wesen, in meiner Art. Römer 2, Vers 1 sagt er, denn obgleich sie Gott erkannten, also geht davon aus, dass die Menschen im Leben, in ihrem Leben, an irgendeiner Stelle Gott erkennen, durch Nachdenken, durch Vorstellungen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also es gibt die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Und wenn ich nicht auf dieser Spur bleibe und ihn als Gott anerkenne, ihn zu mir sage, das ist mir wertvoll, was ich da entdeckt habe. Und wer nicht dankt, also Dank ist etwas, wo das Leben Gottes sichtbar wird, wo das Leben Gottes weiter wachsen kann. Sie haben ihn nicht geehrt, Gott war ihnen nicht wichtig, es waren ihnen andere Dinge wichtig. Wenn ich jemanden ehre, dann heißt es einfach, das ist mir wertvoll, was er sagt und was er tut und was er tun will. Und sie haben ihn nicht gedankt. Was passiert, wenn ich nicht danke und wenn ich Gott nicht ehre? Dann gibt Gott mich einfach dahin. Dann werden meine Gedanken, die ich denken könnte über Gott, einfach mit anderen Sachen gefüllt, die nicht von Gott sind, die vom Teufel sind. Da ist der Spielplatz vom Teufel, wo er uns sozusagen anspricht und sagt, das, was Gott sagt, ist nicht Wahrheit. Ihr erinnert euch an die Diskussion mit der Schlange und mit der Eva. Das geht immer über Kopf. Sollte Gott gesagt haben, meinst du wirklich, dass Gott es will, dass du unsterblich bist? Und wenn wir diesen Gedanken nachgehen, dann geben wir dem Feind sozusagen einen größeren Raum, ein größeres Gewicht und dann werden wir auch sozusagen hineingesponnen in das, was ihm wichtig ist. Die Bibel nennt es Lüge. Wenn ich Lüge entlarve, kann ich sagen, das ist Lüge, Wahrheit von Gott ist groß und er liebt mich. Kann ich austauschen, kann ich sagen, hier nicht, Satan, in der Bibel steht, widersteht dem Teufel und er muss fliehen. Widerstehen heißt wirklich ganz entschieden gegen dem reden und sagen, du hast kein Recht hier, nicht mit mir. Also, wir erkennen und sehen auch Menschen, die das, was sie mal erkannt haben, wo das wieder vergraben worden ist in ihnen. Und wo Gott sie einfach dahin gelassen hat. Er hat sie einfach sich selber überlassen. Und wenn sie dem nachgehen, was der Feind ihnen da in ihren Gedanken da aufbaut, bis hin zum Bollwerk, wo Lügengedanken und so, wie das dann im Korintherbrief heißt, dann bleibe ich da drin. Das ist wie ein Kreislauf. Aber wir können anfangen dann zu beten. Einmal dürfen wir sicher sein, nochmal als Bestätigung, 1. Timotheus 2, 3 und 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also es gibt für uns keine Ausnahme. Also ich kann jetzt nicht sagen, also der Nachbar X, ja, der gefällt mir und der Nachbar Y, der ist immer so grimmig, der nicht. Alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und zu jedem Menschen gibt es von Gott her eine Tür, einen Weg, seine Berufung. Und das, was er in seinem Leben schon an Begegnung hatte mit Gott oder wo er Gott schon erkannt hat, einfach indem er seine Vorstellungskraft und sein Nachdenken genutzt hat. Wir können beten für diese Menschen. Wir können beten, dass die Berufungen Gottes sozusagen sichtbar werden. Dieser Mensch dran bleibt an diesem Suchen und Erkennen und etwas spüren von der Liebe, von der Anziehungskraft. Das hat mal der Kirchenvater Augustin, glaube ich, hat gesagt, das Menschenherz bleibt unruhig, bis es Gott findet. Es gibt eine Unruhe in dem Herzen der Menschen. Ich kenne es auch von mir, von meiner Zeit, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Da ist eine Unruhe. Und dann, wenn du Gott kennenlernst und wenn du ihn als Herrn und Heiland annimmst, dann zieht Frieden ein in dein Herz. Ein anderer, der Pater Delp, der ein Ordensmann war, im Dritten Reich dann von den Nazis umgebracht, der hat mal gesagt, und das ist ein Spruch, der mich seitdem begleitet, seitdem ich das gelesen habe oder gehört habe von ihm, der hat gesagt, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Zum Menschsein gehört Gott mit dazu. Diese Verbindung und diese Freisetzung dessen, was Gott in uns hineingelegt hat. Was können wir beten? Ein Gebet, was der Paulus in Epheser 1, ab Vers 16 sagt, da richtet er sich an die Gemeinde. Also der Epheserbrief ist ein Brief, der sich an die Gemeinde wendet. Aber ich denke, es sind ein paar Dinge drin, die wir auch beten können, eben für die Menschen, die uns Jesus aufs Herz gelegt hat. Er sagt da, in meinen Gebeten gedenke ich an euch. Meine Gebete bestehen darin, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe. Also, dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, das sage ich später nochmal mehr mit dazu, was das ist, in der Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt erleuchtete Augen eures Verständnisses. Ihr habt vorhin gesehen, dass die Menschen ihren Verstand, ihre Vorstellungskraft nehmen dürfen, um Gott zu erkennen. Und wenn das verfinstert ist, dann ist das alles neblig. Dann können sie nicht mehr durchblicken. Und der Paulus sagt da, betet für die Menschen, dass ihre Augen ihres Verstandes, andere Übersetzung heißt, dass die Augen ihres Herzens geöffnet werden. Gott öffnet die Augen des Herzens der Menschen, dass sie wieder durchblicken können, dass sie Schritte gehen können. Und das ist etwas, was wir in Fürbitte tun können, für die Menschen. Das ist etwas, was wir tun können. Wir können, genau. Das mit dem Verständnis ist ja was mit dem Nachdenken, was hier oben passiert. Und in dem, was wir denken, so sind wir. In Sprüche 23, Vers 7 heißt es, so wie der Mensch denkt, so ist er. Also wir sind begrenzt in dem, was wir sind, in dem, was wir denken oder was wir denken können. Wenn wir Angst denken, sind wir ängstlich. Wenn wir Sorgen denken, sind wir sorgenvoll. Wenn wir Liebe denken, sind wir glaubensvoll. Wir können uns entscheiden, was in unserem Kopf passiert. Von einem Moment auf den anderen. Du kannst die negativen Gedanken unterbrechen. Du kannst woanders hingehen, kannst dich mit was anderem beschäftigen. Und deshalb können wir auch für uns selber und für die Menschen auch immer beten und sagen, Herr Jesus, schenk ihnen in ihrem Nachdenken, in ihren Vorstellungen das, was für sie wichtig ist. Bei dem, wo es um Berufungen geht, wenn ich weiß, dass über jeden Menschen eine Berufung ist, da kann ich beten, wenn ich für jemanden bete oder einstehe, kann ich sagen, Jesus, ich möchte und ich bitte dich, dass du das, was in dem Buch des Lebens über diesen Menschen, über sein Buch steht, dass das passiert. Ich weiß, dass das deine Leidenschaft ist, Jesus. Und ich bitte dich, dass du es tust. Ich bin gerne bereit, dir dabei zu helfen, mit den Menschen zu reden und ihnen dein Evangelium zu bringen, dass sie die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit sie frei macht. Was können wir noch beten? Wir kennen vielleicht die Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo der Petrus mit seinen Freunden im Gefängnis war, weil die Stadtältesten und so ihn da ins Gefängnis geworfen haben, weil er freimütig das Evangelium verkündet hat. Und er sagte im Gebet in Apostelgeschichte 4, ab Vers 29 heißt es, und jetzt, Herr, siehe ihre Drohungen an, die Drohungen in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, die da zu sagen haben, und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also ihr Anliegen ist, dass sie gegenüber den Menschen, die sie nicht kennen, die in der Öffentlichkeit sind, die aber von Gott geliebt sind und berufen sind, dass sie freimütig sind, dass sie nicht begrenzt sind, dass sie keine Angst haben, dass sie keine Menschenfurcht haben, dass sie keine Furcht vor Ablehnung haben. Und dann betet er weiter, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also ist eine, für mich, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, okay, komische Kombination. Sie beten um Freimut zu reden. Aber um das geht es denen gar nicht so in dem Sinne, sondern es geht ihnen darum, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Da kommt ein Doppeltes zum Tragen, was wir immer wieder auch im Missionsbefehl zum Beispiel von Jesus hören, dass Freimut heißt, ich will das reden, was du mir aufs Herz legst. Und was tut Gott? Er streckt seine Hand aus, er bestätigt das, was ich glaube, was ich rede, durch Heilung und Zeichen und Wunder im Namen des Herrn Jesus. Ich komme dann noch mal drauf, weil es geht letztendlich darum, dass wir das weitersagen, was Jesus uns gelehrt hat, was Jesus gesagt hat. Was im Missionsbefehl zum Beispiel in Markus 16 immer wieder vorkommt, vielleicht können das manche schon nicht mehr hören. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, in Gottes Gericht schuldig gesprochen werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Und Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Die Zusammenfassung dessen, was dann passiert ist, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das ist das Ende des Markus-Evangeliums. Also, sie haben verkündigt, sie reden und der Herr bekräftigt sein Wort durch die begleitenden Zeichen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem, wo Jesus den wo die vier Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen, durch das Dach, sie decken das Dach ab und dann geht's runter. Und dann sagt Jesus zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Ein Aufruhr unter den Juden, keiner darf Sünden vergeben außer Gott allein. Sie haben ja Jesus nicht als Gott anerkannt. Und dann sagt Jesus, was ist einfacher? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Und alle denken, es ist schwieriger zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, weil das andere kann man ja nicht nachprüfen. Das kann man nur sagen. Und Jesus sagt, damit ihr glaubt, dass ich Sünden vergeben kann, sagt er zu ihm, steh auf und nimm dein Bett und geh. Und so war's. Und das war das Zeichen, das war das Zeugnis für die Juden außenrum, dass Jesus, indem er den Kranken heilt, die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Sünden vergeben ist was Unsichtbares. Aber das Sichtbare war das Zeugnis und war das Zeichen, dass das, was Jesus gesagt hat, wer er ist, nämlich er ist Gott und darf Sünden vergeben, haben sie ihn jetzt abgenommen, weil er das Zeugnis, das Zeichen gegeben hat, dass er den Kranken heilt. Also die Zeichen und Wunder sind nicht eine Beigabe, ist nicht ein Orden, den ich mir anstecken kann, weil ich für den gebetet habe oder ihm das gesagt habe. Nein, Jesus handelt durch uns und er will durch uns den Menschen das Zeugnis geben, dass das, was wir predigen, dass das, was wir reden, von ihm ist. Das ist eine völlig andere Grundlage. Und es geht auch nicht, dass wir sagen, naja, Zeichen und Wunder, das ist mir zu komplex und das verstehe ich nicht, das lasse ich lieber. Du nimmst damit den Menschen das Zeugnis, dass Jesus, wenn ich sage, Jesus lebt und er hat dir vergeben und du darfst Jesus kennenlernen, damit nehme ich ihm den Menschen das Zeugnis, dass wirklich der Herr Jesus das ist. Dass er Vertrauen gewinnen kann in Jesus. Also die Botschaft und Zeichen und Wunder gehören immer zusammen. In der Apostelgeschichte sieht man das immer. Wir in unserer Kirchengeschichte haben das getrennt, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin kein Theologe und will da auch gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß nur, dass wir das so nicht mehr machen, wenn es eine Apostelgeschichte ist. Und hier ist für mich der Schlüssel. Das haben wir rausgenommen, weil das für uns zu komplex ist. Und ich gebe euch auch eine Vermutung, warum ich vermute, dass das zu komplex ist. In Apostelgeschichte 4, Vers 31, das ist die Antwort von Jesus auf das Gebet der Jünger nach Freimut. Und da heißt es dann im Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und hört jetzt gut zu, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie haben um Freimütigkeit gebeten. Und die Antwort Gottes war, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Mit dem Ergebnis, dass sie damit Freimut haben, reden können. Also, was heißt das für uns? Vorher haben sie um Weisheit und Offenbarung gebeten. Der Heilige Geist ist der Schlüssel. Gott hat nie gedacht, dass wir unser Christenleben ohne den Heiligen Geist leben sollen. Wer ohne den Heiligen Geist sein Christenleben lebt, lebt es aus eigener Kraft. Mit dem Ergebnis, dass wir müde werden, mit dem Ergebnis, dass wir Gott anklagen, weil er dies oder jenes nicht tut, wie wir uns das vorstellen. Es ist alles schwierig und ich weiß nicht mehr aus, mit meinen Kindern komme ich nicht mehr zurecht und so. Kommt oft davon, dass wir uns nicht auf diese Hilfe des Heiligen Geistes stützen, aus welchen Gründen auch immer, theologische Bedenken, irgendwelche Lehren in irgendwelchen Gemeinden, die mit dem Heiligen Geist nichts anfangen können und die sagen, Wunder und was da alles war, das gab es zu der Zeit Jesu, das gibt es jetzt danach nicht mehr. Alles Shit. Gott handelt immer noch so. Wenn Gott meint, dass wir den Heiligen Geist brauchen, auch Jesus brauchte den Heiligen Geist. Als er zur Taufe kam, da hat der Johannes gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Ich habe euch getauft mit Wasser zur Buße. Er wird euch taufen mit Heiligen Geist und Feuer. Das ist die Kraft. Heiliger Geist ist die Kraft, ist die Dynamit und Feuer ist das Feuer dazu. Feuer braucht man, um ein Dynamit zu explodieren zu lassen. Also brauchen wir in unserem ganz normalen Christenleben den Heiligen Geist, damit wir Kraft haben, die Dinge zu tun, die Jesus von uns erwartet, dass wir tun. Jesus hat zu Pfingsten oder vor Pfingsten den Jüngern gesagt, ihr sollt warten, bis ihr Kraft empfangt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen Zeugen sein, von dem, wer Jesus ist, was er getan hat. Das reden wir und Jesus bestätigt es durch Zeichen und Wunder in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Evangelisation ist leicht mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt es selber, als er zusammen ist mit seinen Jüngern, ich bin dann bald fertig, wo er die Abschiedsreden, wo Jesus mit dem Abendmahl mit ihnen zusammen ist und Jesus sagt ab Vers 7, Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, er wird die Welt überführen. Da kommen Aufzählungen dessen, was der Heilige Geist tun wird. Jesus sagt zu den Leuten, bleibt in der Stadt, bis ihr Kraft empfangt. Durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist ist die Kraft, die meinem Christsein ermöglicht, zu leben, das zu tun, was Jesus von mir erwartet. Nicht, dass ich versuche, das zu tun, was ich weiß, was ich tun soll. Wir werden scheitern, weil wir dazu nicht geschaffen sind. Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Mensch zu sein und das zu tun, was Jesus möchte, dass wir tun. glaube, ich bleibe bei dem, was der Heilige Geist tut und was der Heilige Geist ist. Es ist nicht so, dass wir von heute auf morgen sagen können, jetzt bin ich der, damit dass ich alles tun kann oder verstanden habe. Jesus sagt an vielen Stellen, Christsein ist eine Herzenssache, ist nicht eine Verstandensache zuerst. Der Verstand kommt erst nach dem Herz. Sie kennen vielleicht die Sprüche, wo man sagt, also mein Problem ist, dass die 20 Zentimeter, dass das, was ich verstanden habe von der Predigt, dann in mein Herz fällt. Völlig falsch. Das, was gepredigt wird, trifft dich im Herz. Und dass das der Verstand kommt, der Verstand sagt irgendwann, ja, das denke ich auch so. Wenn es die Wahrheit ist, wenn ich die Wahrheit erkannt habe. Also ich bin verantwortlich für das, was ich denke. Jesus, ich bin verantwortlich für das, wie ich auf das reagiere, was der Jesus in mein Herz redet. Und was das ist, erkenne ich im Wort Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Was da drin ist. So an einer Stelle heißt es dann, Sprüche 4, Vers 22, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Im Herz entscheidet sich unsere Beziehung zu Jesus. Im Herz entscheidet sich, wie fruchtbar wir sind für das Reich Gottes. Wir kennen die Geschichte vom Sämann, von Jesus. Das ist der Punkt, wo er, das ist das Urgleichnis. Weil er gesagt hat, wenn ich das nicht verstanden habe, versteht ihr die anderen Gleichnisse auch nicht. Und da geht es immer darum, um den Boden. Was für eine Art von Boden ist es? Und dieser Boden ist das Herz dessen, der das empfängt. Es kann steinig sein, es kann der Weg sein, es kann die Dornen sein, es kann aber auch der fruchtbare Boden sein. Aber wir entscheiden durch unsere Fokussierung und das, wie wichtig uns das ist, wie viel Frucht daraus wird. 30, 60, 100-fältig. Das ist nicht ein Maß, was Gott jedem gegeben hat. Sondern ich entscheide in meinem Leben als Christ, was in meinem Herzen passiert. Und das möchte ich euch gerne mitgeben, auch deshalb, weil der Heilige Geist uns gegeben ist als Beistand. Beistand, im Griechischen heißt es Paraklet, aber das ist sowas wie ein wir kennen es aus der Juristensprache, ein Advokat. Ja? Anwalt. Also jemand, der mir zur Seite gestellt ist, der in Bereichen, wo ich nichts verstehe, sozusagen meine Sache vorträgt. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, dass er uns in unserem Leben, wo wir ohne ihn wenig verstehen, sozusagen uns die Dinge lehrt und erinnert. An anderer Stelle heißt es, der Heilige Geist wird uns lehren, alles, was wir zum Leben brauchen, und wir werden uns erinnern an alles, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat gesagt, es ist besser für euch, dass ich gehe, weil dann der Heilige Geist da ist, und der Heilige Geist darf in uns sein. Wir sind getauft hinein in den Heiligen Geist, und das kommt aber, wir haben das jetzt hier gelesen, das kam, Gott hat geantwortet auf ihr Gebet mit dem, dass er den Heiligen Geist geschickt hat. Wenn die das nicht gebetet hätten um Freimut, hätte den Heiligen Geist nicht geschickt. Das heißt, der Heilige Geist kommt nur da, wo er eingeladen wird. Wo Gott weiß und wo Gott merkt, da ist Sehnsucht nach Leben. Da sind Menschen verzweifelt und sagen, ich will Jesus, ich will dir dienen, aber ich weiß nicht wie, ich komme in meiner eigenen Kraft nicht mehr weiter, ich bin zu Ende. Da hat Gott eine Chance, uns den Heiligen Geist zu geben. Und in der Bibel ist es immer so, da wo der Heilige Geist kommt, da gibt es Führung, da gibt es Leitung. Also als der Jesus damals in Kapernaum, glaube ich, gesagt hat, als er nach der Predigt, nach der Taufe, heißt es, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Dann kam die Versuchungsgeschichte, die die meisten von uns kennen. Und als er die gemeistert hat, also immer mit dem Wort Gottes geantwortet, heißt es, und in der Kraft des Geistes ging Jesus weiter. Also das heißt, Heiliger Geist durch das Leben, durch das Training, was wir machen mit dem Wort Gottes, wo wir sagen, das ist Wahrheit, das gehört zu mir, da führt und leitet und lehrt mich der Heilige Geist. Ich rede oft mit dem Heiligen Geist und sage, lehre mich, wie dies oder jenes geht. Auch im ganz Natürlichen, auch im Beruflichen. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren, war ich mit dem zu Ende, was für mich Glaube ist. Ich habe so viel gelesen und gemacht und getan, ich habe gemerkt, irgendwo was greift es nicht mehr. Und habe ich zu ihm gesagt, Jesus, ich möchte, dass du durch den Heiligen Geist mich neu lehrst, was Glaube ist. Und da haben sich völlig neue Dimensionen für mich eröffnet. Ich bin an Bücher gekommen, ich bin an Menschen gekommen, die dies sozusagen für mich neu eröffnet haben. Ich mache hier einen Punkt. Wir spielen ein Lied und ich kläre mit der Melody auch noch mal. Okay?